Ja, Daniel hat recht, wenn durch etwas, was ich sage, Herzen verändert werden sollen, dann muss wirklich ein Wunder passieren. Ich kann nicht mehr auf mein eigenes Herz aufpassen und deswegen müssen wir jetzt beten. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir die Wunder sehen in deinem Wort. Und bitte bewirke durch deinen Geist, dass unsere Herzen verändert werden und wir wachsen im Glauben. Und darin mit unserem Leben dich zu verherrlichen. Amen. Stellt euch mal vor, wir befinden uns im Jahr 2055 und suchen die Immanuel-Gemeinde in Wetzlar. In 30 Jahren kommt es dann vielleicht vor, dass so jemand wie Annette und ich und Henrik und Anita auf der Liste der alten Besuche stehen und liebe junge Leute besuchen uns dann. Ich stelle mir schon die ersten Memes vor, die ihr erstellt. Die Fantasie kann man da weit schweifen lassen, das will ich jetzt aber nicht so weit. Und wir besuchen einen Gottesdienst der Gemeinde, wo auch immer. Welche Menschen werden wir dort in 30 Jahren wohl hier antreffen? Oder noch konkreter, welche Rolle werden dann die heutigen Kinder und Jugendlichen der Gemeinde dann im Gottesdienst spielen? Wir haben heute in der Gemeinde etwa 100 Kinder und Jugendliche, die zur Gemeinde gehören, die noch nicht volljährig sind. In 30 Jahren werden sie zwischen 30 und 47 Jahre alt sein. Also eine Altersspanne, in der man schon eine ganze Menge geistlicher Erfahrung und Reife haben kann und gleichzeitig noch genug Energie und Spannkraft, um Verantwortung wahrnehmen zu können in der Gemeinde. Werden sie dann den geistlichen Kern der Gemeinde bilden? Vielleicht einige von Ihnen irgendwo in der Welt in der Mission sein, sodass sie unterstützt werden, weil sie dort das Evangelium hinbringen, wo es noch nie gehört wurde. Wir können es natürlich nicht wissen heute. Das ist alles Spekulation. Aber was für eine wunderbare Perspektive wäre das, wenn genau die Kinder, für die wir jeden Mittwoch in den Gebetsstunden mit Namen beten, dann als geistliche Pfeiler und als Stützen und als Verantwortungsträger der Gemeinde dafür leben, ihre Freude am Evangelium weiterzugeben. Und wenn sie noch dazu dann Eltern von weiteren 200 Kindern sind, wäre das herrlich. Aber wir wissen es nicht. Aber heute haben wir die von Gott gegebene Verantwortung dafür, unsere Kinder mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium zu prägen, es ihnen aufs Herz zu legen, bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben, sodass unsere Kinder das Wort Gottes, Gott selbst, den Herrn Jesus, das Evangelium kennenlernen und lieben lernen. Die erste und größte Verantwortung für die nächste Generation haben wir als Eltern und dann auch als Großeltern für unsere Enkelkinder. Aber auch diejenigen von uns, die keine Eltern sind, müssen das Anliegen auf dem Herzen haben, weil wir als Gemeinde zusammenstehen, um dafür zu beten, um zu ermutigen. Die, die noch keine Eltern sind, müssen das Anliegen auf dem Herzen haben, weil die Vorbereitung darauf viel Zeit braucht. Der Abschnitt, um den es heute geht, in 5. Mose 6, dreht sich nicht vor allem um Kindererziehung und diese Predigt auch nicht. Und er deckt auch nicht alle Fragen ab, die mit Kindererziehung zu tun haben und diese Predigt auch nicht. Wir werden aber in diesem Abschnitt einige sehr grundlegende und sehr notwendige Prinzipien kennenlernen oder daran erinnert werden, zunächst für unser eigenes Leben mit unserem Herrn, unserem eigenen Leben in der Nachfolge Jesu. Und dann werden wir im letzten Teil als Eltern sehen, welche wichtigen Prinzipien wir dort lesen für unsere Erziehung unserer Kinder. Denkt jetzt beim Zuhören nicht von vornherein immer in eurer Rolle als Eltern, sondern hört einfach mit und denkt mit und betet mit. Und wenn ihr dann als Eltern angesprochen werdet, sage ich schon Bescheid. Wie kommen wir zu der Situation, in der wir uns hier gerade befinden? Gott hat vor langer Zeit Abraham versprochen, aus ihm und seinen Nachkommen ein großes Volk zu machen. Ein Volk, das ihm gehören sollte, was Gott gehören sollte, das Volk Gottes. Zwei Generationen später dann führte Gott die Familie Jakobs nach Ägypten und dort sorgte Gott in den nächsten 400 Jahren dafür, dass aus dieser Familie ein Volk wurde. Und zwar ohne sich mit den Ägyptern zu vermischen. Nach diesen 400 Jahren befreite Gott sein Volk, was mittlerweile ein Sklavenvolk in Ägypten geworden ist, mit einem gewaltigen Spektakel aus Ägypten. eine derart aufsehenerregende Rettung durch ihren Gott, das konnte Israel nachher nie mehr vergessen. Und alle, die davon gehört haben, konnten es auch nicht vergessen. Dann führte Gott in den nächsten Tagen sein Volk zum Berg Sinai, wo er ihnen auf ganz besondere Weise seine treue und unverbrüchliche Liebe in einem Bund versprochen hat. Und er gab ihnen als Zeichen dafür die 10 Gebote, geschrieben mit dem eigenen Finger auf Steinen. Dann ein paar Wochen später kam das Volk an den Jordan. Aber statt im Vertrauen auf Gott den Jordan zu überqueren und dann das verheißene Land Kanaan einzunehmen, rebellierten sie gegen Gott. Sie wollten da nicht hin. Und dann sollten sie auch nicht dahin. Die Konsequenz war, dass Gott sein Volk danach so lange durch die Wüste laufen ließ, bis diese Generation ausgestorben war. Und mit der nächsten Generation, 40 Jahre später, kommen sie wieder dahin an den Jordan. Da steht das Volk nun. Mose spricht zu seinem Volk. Auch Mose darf nicht nach Kanaan. Und hier im 5. Buch Mose haben wir die Abschiedspredigten des Mose. In denen bereitet Mose sein Volk darauf vor, nach Kanaan einzuziehen, in Kanaan zu leben, ohne Kanaan zu werden. Dort zu leben, ohne das gottlose Leben der Völker Kanaans zu übernehmen. Dort zu leben, ohne die Götzen Kanaans zu übernehmen und den wahren und lebendigen Gott zu verleugnen. Dort zu leben, ohne sich mit dem Volk der Kanaaniter so zu vermischen, dass das Volk Israel verschwindet und das Zeugnis für Gott auch verschwindet. In Kapitel 5 wiederholt Mose die 10 Gebote, die Gott der Generation vorher auf dem Berg Sinai vor 40 Jahren gegeben hat. Und damit kommen wir jetzt zu Kapitel 6. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt: Höre auf deinen Gott. Höre auf deinen Gott. In den ersten 3 Versen sagt Mose sinngemäß zu seinem Volk: Gott hat euch das Gesetz gegeben, die 10 Gebote. Damit ihr sie befolgt, wenn ihr in das Land Kanaan hineinkommt. Ein Land, das so reich ist, dass es von Milch und Honig überfließt. Diese Gebote gelten euch und euren Nachkommen. Und wenn ihr sie haltet, dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet euch vermehren und ihr werdet ein langes und gutes Leben haben. Hier macht Mose erstmal deutlich, dass Gott eine liebevolle, großartige Absicht mit seinem Volk hat. Er will, dass es seinem Volk gut geht. Er will, dass sein Volk glücklich ist, dass es sich freut, dass es keinen Mangel leidet. Und das war auch der Grund dafür, dass er ihnen diese Gebote gegeben hat. Und dann sagt Mose in Vers 4, und mit Vers 4 kommen wir auch zum engeren Predigttext, also die Verse 4 bis 7. Höre Israel! Dieses Schama Israel, höre Israel, das leitet das bekannteste und zentralste Bekenntnis in Israel, der Israeliten im Alten Testament ein. Höre Israel. Nun, sie standen schon eine Weile da, haben die ganze Zeit schon zugehört. Und alles, was er ihnen gesagt hat, war wichtig. Aber das, was jetzt kommt, ist besonders wichtig. Das darf niemand verpassen. Wenn wir so als Lehrer, als Sportlehrer im Schuljahr, am Anfang des Schuljahres Ansagen machen, dann gibt es einiges zu erklären, wie Noten entstehen, was wir wohl inhaltlich so machen werden. Und dann muss man am Anfang immer auch die Sicherheitshinweise geben. Und die muss wirklich jeder mitkriegen. Hört jetzt gut zu, halt die Bälle fest, guck zu mir, was ich jetzt sage, ist wichtig. Wenn ihr den Kasten in den Geräteraum stellt, muss er gesichert werden. Hängt euch nicht an den Basketballkorb, wenn er hochfährt und solche Dinge. Und das war jetzt eigentlich so ähnlich wie die Situation des Mose. Jetzt passt auf, jetzt hört zu, jetzt brauche ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Schweift nicht in Gedanken ab, redet nicht mit den Nachbarn, hört zu. Und dieses Höre, diese Aufforderung, beinhaltet auch eine klare Aufforderung, dem, was jetzt kommt, bereit zu sein, zu gehorchen, egal was da kommt. Hört so zu, dass ihr bereit seid, dem, was ihr jetzt hören werdet, zu gehorchen. Mose wartet, bis alles still ist. Alle sind gespannt. Was kommt jetzt? Und dann ruft er aus: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er ist als einziger der Herr. Das müssen Sie hören. Ja, er ist der großartige Schöpfer des gesamten Universums mit seiner unfassbaren Ausdehnung. Er ist der Schöpfer dieser großen Vielfalt der Farben, der Formen, der Schönheit, der Faszination, der Erhabenheit und der Herrlichkeit der ganzen Schöpfung. Aber dieser großartige Schöpfer ist in besonderer Weise dein Gott, Israel. Er hat dich aus Liebe erwählt aus allen Völkern der Erde. Die Auswahl war groß, aber er hat dich erwählt. Und er nennt dich seinen Sohn. Er hat einen Bund mit dir geschlossen, den er niemals brechen wird. Und er will auf der Erde und im Himmel bekannt sein als dein Gott, Israel. Und er allein ist dein Gott. Es ist überhaupt der einzige lebendige und wahre Gott, den es gibt. Du wirst in ein Land einziehen, in dem Völker leben, die sich hunderte von Göttern gemacht haben, um ihnen zu dienen. Aber das sind keine wirklichen lebendigen Götter. Es sind von Menschen im Aberglauben ausgedachte Götzen. Es gibt nur einen einzigen wahren und lebendigen Gott. Und das ist dein Gott, Israel. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als auf diesen Gott zu hören. Zu hören mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Zu hören mit der Bereitschaft, dem, was er sagt, zu gehorchen, was immer es auch sein wird, was er sagt. Und zu hören mit dem Verlangen danach, ihn immer besser kennenzulernen, um ihn immer besser anbeten zu können. Denn Gott selbst zu hören, bedeutet auf sein Wort zu hören. Gott spricht durch sein Wort. Und deswegen lesen wir dann in Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Bei den Worten, die Gott gebietet, bei den Geboten Gottes, geht es nicht um einen wichtigen juristischen Text, bei dem es gut ist, dass man ihn kennt oder dass man zumindest weiß, wo man ihn findet, um ihn nachzulesen. Nein, Gottes Gebote gehören ins Herz und nicht ins Hirn. Nur, sie müssen übers Hirn ins Herz, aber sie müssen ins Herz. Gott zeigt uns in seinen Geboten etwas davon, wer er ist und wer er für sein Volk ist. Er offenbart sich in seinen Geboten und deswegen gehören sie in dein Herz. Das Herz ist das Innerste des menschlichen Wesens, wenn die Bibel das Wort verwendet. Es ist die Schaltzentrale, es ist die Stelle, die entscheidet, was du denkst, was du für richtig hältst, was du redest und was du tust. Wenn Gottes Gebote in deinem Herzen sind, dann bedeutet das, dass dein ganzes Denken, dein Reden, dein Handeln, deine Entscheidungen, deine Reaktionen, besonders die spontanen, und deine Prioritäten und deine Zeitplanung, dass dein ganzes Leben davon geprägt ist, dass Gottes Wort in deinem Herzen ist. Welche Bedeutung hat Gottes Wort in deinem Leben? Inwiefern ist dein Leben geprägt von Gottes Wort? Es geht hier nicht darum, nur den Inhalt der Bibel gut zu kennen, jedes Buch der Bibel zusammenfassen zu können, zu jedem Buch der Bibel einen Schlüsselvers auswendig gelernt zu haben, den roten Faden der Bibel gut erklären zu können, die Bibel jeden Tag zu lesen und immer wieder von vorne anzufangen und neu durchzulesen. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr segensreich. Aber all das sind notwendige Mittel, zu einem noch viel größeren und herrlicheren Ziel und Zweck, nämlich Gott selbst, den Gott der Bibel kennenzulernen, den einzig wahren und lebendigen Gott, dein Gott, immer besser kennenzulernen. Dazu musst du Gottes Wort lesen, dazu musst du auf Gottes Wort hören, wozu du jetzt auch hier bist. Dazu musst du Zeit haben, um über Gottes Wort nachzudenken. Dazu brauchst du jeden Tag Zeit mit Gottes Wort. Es gibt dafür keine Abkürzung. Es braucht Zeit und es ist wichtig, dass du nicht von scheinbar wichtigeren oder dringenderen anderen Dingen im Alltag, die die Zeit mit Gottes Wort wegnehmen lässt. Höre auf Gottes Wort, lies Gottes Wort, denk darüber nach und nimm es dir zu Herzen, sodass dein ganzes Leben mehr und mehr davon geprägt wird, dass Gott allein dein Gott ist, der uneingeschränkt jeden Aspekt in deinem Leben regiert und dem du vertraust, wohin immer er auch führen mag. Je besser du Gott kennst, desto dankbarer kannst du auch für seine schweren Wege sein, die er dich führt. Denn du weißt ja, wie er es mit dir meint, dass er es gut mit dir meint, dass er keinen Mangel dir leiden lässt, dich leiden lassen will. Er hat ja schließlich auch seinen Sohn für dich hingegeben. Auf Gottes Wort zu hören, Gottes Wort gut zu kennen, Gottes Wort im Herzen zu haben, sind notwendig, um im Leben mit Gott zu wachsen. Für die Eltern unter uns, das sind gleichzeitig auch die wichtigsten Voraussetzungen für uns als Eltern, wenn wir unseren Kindern das Evangelium weitergeben wollen. Bevor Mose uns hier sagt, was wir als Eltern tun sollen, sagt er uns, wie wir als Eltern sein müssen. Hörer des Wortes und Männer und Frauen, deren Leben von Gottes Wort geprägt ist, die Gottes Wort im Herzen haben. Wir kommen zu Vers 5 und den habe ich überschrieben mit Liebe deinen Retter. Ist auch naheliegend, den zu überschreiben, wie ihr gleich hört. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Liebe deinen Retter. Ja, denkt daran, dass Gott, bevor er ihnen die Gebote gegeben hat, ihnen sie erinnert hat, ich bin euer Retter. Ich habe euch aus Ägypten gerettet und dann gab ich euch die Gebote. Liebt mich. Als die Pharisäer zur Zeit Jesu sich mal wieder eine Fangfrage ausgedacht haben für Jesus, um ihm eine Falle zu stellen, um irgendeine Antwort zu bekommen, mit der sie versuchen können, ihn anzuklagen, sie haben es immer wieder versucht, fragten sie, Lehrer, welches Gebot ist groß im Gesetz? Von all den Gesetzen, welches Gebot ist das Größte, das Wichtigste? Sie wollten ihm vielleicht entlocken, dass er sagt, dass ein Gebot wichtiger ist als all die anderen, wodurch automatisch die anderen Gebote in ihrer Bedeutung herabgesetzt werden. Und Jesus sagt ihnen in Matthäus 22, Vers 37 als Antwort diesen Vers hier. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Mal wieder hat es nicht geklappt mit der Fangfrage, aber mal wieder führt Jesu Antwort dazu, dass wir sehr gesegnet werden, wenn wir das lesen. Wir können doch auch dankbar sein für die Pharisäer und ihre Fragen. Die Pharisäer dachten, dass sich ein guter Israelit dadurch auszeichnet, dass sie das Gesetz Gottes besonders gut aufsagen können und dass sie sich besonders gut an die Vorgaben Gottes und des Gesetzes halten. Aber Jesu Antwort macht deutlich, wahrer Glaube ist nicht gekennzeichnet von guter Schriftkenntnis und von genau befolgten Ritualen, sondern wahrer Glaube ist gekennzeichnet von einer tiefen inneren Verbundenheit mit Gott, dem Herrn selbst, von einer Liebe zu Gott, einer Hingabe an Gott mit jeder Faser meines Lebens. Gott von ganzem Herzen zu lieben ist das größte Gebot und es ist ein Gebot. Wir finden in der Bibel immer wieder die Beziehung zwischen der Liebe zu Gott und dem daraus folgenden Gehorsam. Ich habe jetzt keine Stellen dazu, es gibt so viele. Wenn ihr das nicht glaubt und welche wissen wollt, kommt nachher zu mir. Aber wie sehr du Gott liebst, kannst du daran erkennen, wie sehr du Gott gehorchst. Es gibt keine Liebe zu Gott, die sich nicht im Gehorsam gegenüber Gott zeigt. Und wenn Jesus und Mose von der Liebe zu Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft reden, dann sind das nicht nur rhetorische Floskeln, sondern Gott zeigt uns, dass wir unsere Liebe zu ihm mit keiner Liebe zu irgendjemandem sonst teilen dürfen. Es muss eine einzigartige, eine exklusive Liebe sein. Und das ist auch die einzig angemessene Reaktion auf die erstaunliche Liebe Gottes zu uns in Jesus. Ich will mal einige Auszüge vorlesen aus 5. Mose 4, Vers 32, wo Mose so schön beschreibt, wie Gott sein Volk liebt. 5. Mose 4, Vers 32. Ich fand das Mitlesen ein bisschen schwierig, weil ich ein paar Sprünge mache, aber ihr könnt es ja auch versuchen. Ist je eine solch große Sache geschehen oder wurde dergleichen gehört? Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast? Und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten und keiner sonst. Und dann später in Kapitel 7, ein Kapitel nach dem, was wir heute betrachten, lesen wir Vers 6. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm sein Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und wir haben noch mehr solche Stellen in den fünf Büchern Mose, wo Gott seinem Volk zeigt, wie sehr er es liebt, wie er es von Ewigkeit her schon geliebt hat, wie ein Vater seinen Sohn und was er für sein Volk getan hat. Er bettet praktisch seine Worte, das, was er sagt, die 10 Gebote, den Gehorsam, den er fordert, ein in eine unfassbar erstaunliche Beschreibung seiner Liebe zu seinem Volk. Man könnte sagen, um sie zum Gehorsam zu motivieren, ja zu locken, es ihnen leicht zu machen, zu gehorchen. Jeder, der davon gehört hat, auch von den umliegenden Völkern, was Gott für sein Volk getan hat, hatte Grund darüber zu staunen. So was hat die Welt noch nicht gesehen, was da passiert ist. Und heute als Volk Gottes in neutestamentlicher Zeit können wir in Jesus ja noch viel großartiger sehen, was Gott in seiner Liebe bereit war zu tun. Ich will mal 2 Stellen aus dem Römerbrief vorlesen, die uns das beispielhaft zeigen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was für eine Liebe. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen geliebten Sohn Jesus Christus hinzugeben und an unserer Stelle zu bestrafen. Unsere Antwort darauf kann nicht weniger sein als pure, ungeteilte Liebe von ganzem Herzen zu unserem Gott und Retter. Wir können an anderen Menschen häufig erkennen, was oder wen sie am meisten lieben. Denn das, was wir lieben, beeinflusst häufig offensichtlich unser Leben. Wenn wir ein leidenschaftlicher Fußballfan sind, dann beeinflusst das unser Leben. Ein Borussia Dortmund-Fan ist dann kaum noch zu unterscheiden von einer Wespe, abgesehen von der Größe. Wenn wir Musikliebhaber sind, dann merkt man uns das an. Wenn wir Sportler oder Radfahrer sind, dann merkt man uns das an. Wenn wir irgendeinen Nerd sind in irgendeinem Bereich, dann reden wir davon und hören nicht auf. Wenn wir ein Hobby in Handarbeit haben, wenn wir Künstler sind, wenn wir Anerkennung lieben und uns die so wichtig ist, wichtiger als alles, dann merkt man uns das an. Man sieht unserem Leben an, was wir am meisten lieben. Sieht man deinem Leben an, dass du Gott mehr liebst, weit mehr als alles andere in deinem Leben? Hört man deinem Reden an, dass du Gott mehr liebst als alles andere in deinem Leben? Sieht man an deiner Zeitplanung, an deinen Prioritäten, an deinem Umgang mit anderen Menschen, deinem Umgang mit Geld, deinem Leben in der Gemeinde, deinem Umgang mit Gottes Wort, deinem Gebetsleben, deinem Umgang mit Krisen und Nöten in deinem Leben, an, dass du Gott von ganzem Herzen liebst, mehr als alles andere und mit ganzer Seele und mit aller Kraft? Um dich zu prüfen, kannst du auch fragen, ob du dich nach etwas anderem als Gott sehnst, um wirklich glücklich sein zu können. Nach Anerkennung von anderen Menschen, nach finanzieller Absicherung, nach Gesundheit oder anderen Dingen. Wenn das so ist, dann kann es gut sein, dass du diese Dinge als deine Götzen liebst und ihnen dienst. Wenn Gott dir nicht alles im Leben bedeutet, dann kann es sein, dass Gott gar nicht dein Herr ist. Und dann kann es auch sein, dass du gar nicht Gottes Kind bist, dass du noch gar nicht gerettet bist, sondern noch verloren in deinen Sünden. Wenn das so ist, dann bekenne Gott deine Sünden und bekenne Gott deinen Götzendienst und vertraue auf Jesus allein als deinen Retter, als denjenigen, der dich von deinen Sünden, in denen du verloren bist, retten kann. Und er kann durch seinen Geist auch bewirken, dass du aufhörst, in anderen Dingen außer in Gott deine Erfüllung und das Stillen deiner Sehnsüchte zu finden. Er kann dir ein neues Herz geben, welches seine größte Zufriedenheit und Freude nur in Jesus findet und das in Ewigkeit. Und hier auch ein Wort an uns als Eltern. Unsere Kinder nehmen an unserem Leben wahr, was wir am meisten lieben. Wohl kaum jemand nimmt das so sehr wahr wie unsere Kinder, weil wir ja mit kaum jemandem auch so viel Zeit verbringen wie mit unseren Kindern, hoffentlich. Und das beinhaltet gleichzeitig eine große Chance und eine große Gefahr. Die große Chance ist dann vorhanden, wenn an unserem Leben deutlich wird, dass wir unseren Gott und sein Wort und das Evangelium mehr lieben als alles andere. Denn das wird unsere Kinder schon allein deswegen prägen, weil sie es an uns sehen und wertschätzen. Dass unsere Kinder an uns sehen, was wir am meisten lieben, kann aber auch eine große Gefahr sein. Nämlich, wenn wir andere Dinge im Leben mehr lieben als Gott. Wenn sie beobachten, dass wir sonntags den Anschein erwecken, wir sind gute Christen, aber in der Woche ist nichts davon zu sehen. Oder wenn sie wahrnehmen, dass wir im Leben andere Dinge brauchen, um wirklich glücklich zu sein, als nur Gott allein. Oder wenn wir gar nicht glücklich sind. Dann können wir unseren Kindern viel von Gottes Wort sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass nichts davon ankommt. Es gibt nichts, was gefährlicher und schlimmer und zerstörerischer ist für die christliche Erziehung als Heuchelei. Heuchelei im Glauben. Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was unser Leben zeigt. Und deswegen ist dieser zweite Punkt so entscheidend wichtig, auch wenn es um die Erziehung unserer Kinder geht, wenn es um die Weitergabe des Evangeliums an unsere Kinder geht. Deine Kinder müssen dir ansehen, in deinem Leben wahrnehmen, dass du Gott liebst mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt und zum siebten Vers und kommen jetzt zu dem Punkt, der sich stärker auf unsere Aufgaben als Eltern konzentriert. Präge deinen Kindern vor allem das Evangelium ein. Wenn wir jetzt zu Vers 7 kommen, dann sehen wir, dass Gottes Perspektive über die aktuelle Generation, die gerade vor Mose steht, hinausgeht zu den zukünftigen Generationen. Wenn Mose hier zu seinem Volk darüber spricht, wie sie sich in Kanaan als Volk Gottes verhalten sollen und was wichtig ist dort, dann muss das ja die nachfolgende Generation auch irgendwie erfahren. Wie gelangen denn die wichtigsten Wahrheiten Gottes und seines Wortes zur nächsten Generation? Was hat Gott sich dabei ausgedacht? Durch Eltern. Wir lesen Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Mose sagt den Eltern hier, was ihre Verantwortung ist, im Blick auf das, was er ihnen vorher und überhaupt gesagt hat in seinen Abschiedspredigten. Sie haben die Aufgabe, das, was Gott ihnen hier sagt, ihren eigenen Kindern weiterzugeben. Gottes Plan ist nicht, dass dann in Kanaan der jeweilige Führer Israels, also Josua und dann vielleicht der ein oder andere Richter und ein paar Könige danach, alle 40 Jahre das Volk zusammenrufen und sie neu erinnern an das, was Gott gesagt hat. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan war auch nicht, dass die Leviten diese Aufgabe bekommen, wann immer die israelitischen Familien zum Opfern und Feste feiern zusammenkommen, ihnen Gottes Wort zu sagen. Es war die Aufgabe der Eltern, den Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Und die Art und Weise, wie sie das tun sollen, wird ja auch angesprochen. Nicht dadurch, dass sie vielleicht zu einem bestimmten, angemessenen Zeitpunkt im Leben einmal das komplette Curriculum ihnen mitteilen, wäre ja denkbar, hat Mose ja auch gemacht. Also angenommen zum 12. Geburtstag setzt sich Papa und Kind zusammen und er erklärt ihm alles, dem Kind. Das sagt Mose hier nicht, sondern die Art und Weise, die er hier nennt, ist, dass das Wort dem Kind eingeprägt, eingeschärft werden soll. Die Worte sollen wiederholt werden. Er soll beständig davon reden. Präge Gottes Wort deinen Kindern ein. Drücke dem Herzen deines Kindes den Stempel des Evangeliums auf. Tu alles Menschenmögliche, dass diese herrliche Botschaft einen bleibenden Eindruck hinterlässt und Veränderung bewirkt. Und bete jeden Tag darum, dass Gott deine Kinder rettet und segnet durch sein Wort. Ob Gott dann jedes unserer Kinder rettet, das haben wir nicht in der Hand. Und das bleibt Gottes Gnade überlassen. In jedem einzelnen Fall kann ein Mensch nur gerettet werden durch Gottes freie Gnade. Und viele von uns kennen den Schmerz, der damit verbunden ist, dass Kinder nicht an Jesus glauben. Dann ist es wichtig, diesen Kindern besonders unsere Liebe zu zeigen, besonders für sie da zu sein und beharrlich zu sein im Gebet. Aber häufig gebraucht Gott den Dienst der Eltern, um Kinder und Jugendliche zu retten. Wir durften uns auch schon häufig als Gemeinde darüber freuen, wenn wir in den letzten Jahren Jugendliche taufen durften und gehört haben, wie der Herr sie gerettet hat und auch wie er die Eltern dazu gebraucht hat. Moses sagt hier, wir sollen zu Hause und unterwegs und wenn wir uns hinlegen, wenn wir aufstehen, mit den Kindern darüber reden. Und dieses Prinzip wird an anderen Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament wiederholt, wenn es um unsere Aufgaben als Eltern geht. Das bedeutet nicht buchstäblich, dass wir nur noch in biblischen Wörtern reden dürfen. Ich glaube, das würde die Kommunikation mindestens mal verhindern oder kaputt machen. Ich glaube auch nicht, dass das hier gemeint ist. Wir sollen nicht, wenn wir als Familie unterwegs sind auf der Straße, bei jedem entgegenkommenden Auto sagen, wenn der jetzt anders gelenkt hätte, wären wir alle tot. Bist du bereit dafür? Oder andere Dinge, die ihr euch ausdenken könnt. Das ist nicht gemeint, hier sind Prinzipien gemeint. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass diese Verantwortung wahrzunehmen viel Zeit erfordert. Viel Zeit, die wir gemeinsam haben mit unseren Kindern. Seit der Industrialisierung, das war vor unserer Zeit, die dazu geführt hat, dass wir mehr und mehr Ort des Berufs und Familie örtlich getrennt haben, stehen wir vor vielleicht etwas anderen Herausforderungen als die Familien damals oder eben die Familien bis dahin. Aber wenn Gott uns ein Gebot gibt, dann ist das unabhängig von Zeit und Gesellschaft und Ort auf dieser Welt, das gilt für die gesamte Menschheitsgeschichte überall und somit auch für uns heute. Und deswegen ist es gut, dass wir alle Möglichkeiten ausnutzen, um möglichst viel gemeinsame Zeit mit unseren Kindern zu haben. Das kann sogar bedeuten, dass man den Arbeitsplatz wechselt, falls das möglich ist, oder dass man auf einen nächsten Karriereschritt verzichtet, falls das möglich ist. Es kann bedeuten, die Möglichkeiten von Homeoffice oder Elternzeit zu nutzen. Es kann auch bedeuten, dass man sich Gedanken macht, ob die eigene Freizeitgestaltung oder das eigene Hobby angepasst werden müssen, um noch mehr Zeit mit der Familie zu haben. All das mit dem Ziel, eine liebevolle, vertrauensvolle, kommunikative Beziehung als Familie zu haben und Zeit zu haben. Viel Zeit miteinander zu haben, ist notwendig, um viele Gelegenheiten zu haben, damit das passiert, was Gott uns hier aufträgt, nämlich das Evangelium weiterzugeben an die nächste Generation, das Wort Gottes einzuprägen. Einprägen kostet Zeit. Und zwar möglichst viele natürliche Gelegenheiten, nicht aufgesetzte Gelegenheiten. Ich möchte jetzt nicht die verschiedenen Formulierungen hier differenzieren, dass vielleicht das eine zu dem einen besser passt, das andere zu dem anderen, was wir tun können. Ich will einfach in zwei Kategorien kurz unterscheiden. Es ist gut, wenn wir Zeiten planen, wo wir das tun, und es gibt viele, viele ungeplante Gelegenheiten im Leben. Es ist gut, wenn wir regelmäßige Zeiten planen, wo wir mit unseren Kindern über Gottes Wort reden, zum Beispiel jeden Tag in einer Familienandacht. Die kann kürzer oder länger sein. Je nach Alter der Kinder können wir fortlaufend durch die Bibel lesen oder durch eine gute Kinderbibel oder ein gutes Andachtsbuch, was uns die Bibel erklärt. Es kann gut sein, in diesem Rahmen einen guten Katechismus zu verwenden. Und es gibt da sehr einfache Kinderkatechismen, oder vielleicht, also ich kenne jetzt einen speziell, der von Anfang an die wichtigsten Wahrheiten dem Kind beibringen kann. Wer hat dich gemacht? Gott. Was hat Gott noch gemacht? Also ich kann mich erinnern, diese erste Frage, die musste unser Kind noch auf dem Wickeltisch beantworten. Und das klappt, ja, nicht mit Worten, aber mit einem Hand nach oben. Gott, je nach Sprachbegabung, wo waren wir? Gott hat alle Dinge gemacht. Warum hat Gott dich und alle Dinge gemacht? Zu seiner Ehre. Wo lernst du, wie du Gott ehren kannst? Nur in der Bibel. Wie kannst du Gott ehren? Indem ich ihn liebe und tue, was er sagt. Und so weiter. Von klein auf können Kinder Wahrheiten lernen, worüber sich große Wissenschaftler den Kopf zerbrechen. Du kannst gemeinsame Mahlzeiten nutzen, um in kleinen Abschnitten, entweder wenn das Essen schon kalt ist, vorher oder nachher, wann auch immer, durch die Bibel zu lesen. Es ist jetzt keine Regel, ich will keine Regeln aufstellen, aber es geht keinen Weg drumherum, Zeit zu finden. Und ich halte es für wichtig, regelmäßige Zeiten zu planen, sonst haben wir sie nicht. Es kann auch eine hilfreiche Gewohnheit sein, am Sonntagnachmittag oder am Abend über einen Aspekt zu reden, wo man vielleicht einen Schwerpunkt drauf legen möchte, aus dem Gottesdienst oder aus der Kinderstunde, die Kinder erzählen lassen. Das kann man planen. Aber es gibt im Alltag auch genügend ungeplante Gelegenheiten, um spontan aufgrund dessen, was man gerade gemeinsam erfährt oder Gedanken, die dem Kind durch den Kopf gehen, auf Fragen einzugehen oder Dinge zu erklären. Wenn die Sonne aufgeht, dann ist da kein Etikett an der Sonne, wo dran steht, das hat Gott gemacht. Es kann gut sein, ab und zu mal daran zu erinnern, schau mal, wie herrlich Gott ist, der jetzt die Sonne aufgehen lässt. Oder wenn die Sonne untergeht und der Himmel strahlt in allen möglichen Farben, dann entweicht mir schon mal der Ausspruch, Gott hat mal wieder seinen Farbkasten ausgepackt. Es ist wunderbar, wie er das macht. Je nach Alter kann man auf Dinge, die man gemeinsam sieht, eingehen, auf große Werbeplakate und besprechen, was hat das mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun und wie können wir als Christen darauf reagieren. Und dann gibt es Situationen, wo die Kinder einfach kommen und Fragen haben. Manche Fragen sind leicht zu beantworten, manche sind schwer zu beantworten. Manche Zeiten sind günstig, manche Zeiten sind ungünstig. Wir müssen alles, was wir können, tun, um darauf einzugehen und diese Gelegenheit zu nutzen. Und wenn du keine Antwort auf diese Frage gerade weißt, dann geh der Frage nach, studiere, finde Antworten und gib sie dann deinem Kind. Woher sollen unsere Kinder die Wahrheiten des Evangeliums lernen, wenn nicht von uns? Und wenn wir unsere Kinder nicht mit der Wahrheit des Wortes Gottes prägen, dann werden sie geprägt durch ihre Umwelt, durch Kanaan. Lieber Papa, liebe Mama, sucht immer wieder nach Möglichkeiten, euren Kindern das Evangelium, das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes mit allem Reichtum, den es enthält, vor Augen zu stellen. Wenn wir hier etwas weiterlesen in der Bibel und zum Richterbuch kommen, dann finden wir dort eine sehr ernste Warnung. Nicht als Warnung formuliert, aber als tragische Situationsbeschreibung. Und meines Erachtens wird an dieser Stelle deutlich, dass das gesamte Volk Israel darin nachlässig war, als Eltern die Verantwortung zu übernehmen, die Mose ihnen gegeben hat. Wir lesen dort in Richter 2, Vers 10 über die Situation nach dem Tod Josuas, den tragischen Satz: Eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Sie kannten den Herrn nicht. Sie wussten nicht mehr, wer Gott war. Also sie wussten es vielleicht schon, sicher hatten sie eine Ahnung davon, aber sie kannten Gott nicht als ihren Gott. Und sie kannten das Werk des Herrn für Israel nicht. Vielleicht haben sie davon gehört, aber es hatte nichts mit ihnen zu tun. Sie hatten keine Wertschätzung dafür. Genau das wollte Gott verhindern. Und um das zu verhindern, hat Gott nicht nur durch Mose in 5. Mose 6 gesprochen, sondern Gott hat durch die Geschichte Israels hindurch immer wieder zu bestimmten Situationen praktisch Pfeiler eingeschlagen, so Denkmäler eingeschlagen, wo besonders ausdrücklich den Kindern erklärt werden soll, warum das gerade geschieht, was geschieht. Ich will mal 4 Beispiele nennen. Nachdem Gott den Israeliten die Anweisungen zum Passa gegeben hatte und besonders, dass ein Lamm geschlachtet werden soll und das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen werden soll, da sagt Gott, wenn dann eure Kinder euch fragen, warum ihr das macht, dann erzählt ihnen davon, was in dieser Nacht passiert ist und wie ein Lamm anstelle eines Sohnes sterben musste. Das war eine einmalige Situation, aber da sollten die Eltern ihren Kindern erklären, was passiert, und ihre Kinder konnten das weitersagen. Dann wurde das Passafest ja Jahr für Jahr weiter gefeiert, und als Gott dann erklärt, wie das Passafest gefeiert wird, und erklärt, dann erklärt er ihnen auch, dass jede Erstgeburt der Familie ausgelöst werden muss durch ein Tier, was als Ersatz für diesen erstgeborenen Sohn sterben soll. Und da sagt Gott, wenn dein Sohn dich fragt, was das bedeutet, dann erkläre ihm, dass Gott uns mit großer Macht aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. In unserem Kapitel sagt Mose später zu seinem Volk, wenn dein Sohn dich fragt, was diese Gesetze und diese Vorschriften sollen, dann erkläre ihnen, wie gut Gott zu euch war, wie sehr er euch liebt und dass es gut für euch ist, von ihm diese Worte und Vorschriften bekommen zu haben. Und dann später, als das Volk Israel trockenen Fußes durch den Jordan gelaufen ist, dann unter der Führung Josuas, befahl Gott dem Volk, am anderen Ufer 12 Gedenksteine aufzustapeln. Und da sagte Josua zu dem Volk, wenn später eure Kinder fragen, was es mit diesen Steinen auf sich hat, dann sollt ihr ihnen erzählen, wie das Wasser des Jordan abriss, als die Bundeslade des Herrn hindurchzog. Die Steine sollen euch in aller Zukunft daran erinnern. Gott macht ausdrücklich deutlich, es ist immer wieder wichtig, das, was ich mit euch tue, euren Kindern zu erzählen. Und es ist auch gut, wenn ihr sie zum Fragen bringt. Und ich denke, dass wir hier 2 Dinge lernen können daraus. Das eine ist, was sind so die Kernpunkte, die wichtigsten Wahrheiten, wo Gott diese Stellen ausdrücklich erwähnt? Es ist das Passa-Lamm, was sein Blut vergießt anstelle des erstgeborenen Sohnes. Lasst uns immer wieder davon reden, wie Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat anstelle von uns, wenn wir auf Jesus vertrauen. Es ist die Auslösung der Erstgeburt, die daran erinnern soll, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Und lasst uns immer wieder darüber sprechen, wie Gott ein Retter aus Sündern ist, wie er befreit aus Sünden. Es soll ihnen erklärt werden, wie gut Gottes Wort ist. Und beim Durchzug durch den Jordan soll ihnen erklärt werden, wie Gott gerettet hat. Und es ist gut, wenn unsere Kinder von uns hören, wie Gott uns gerettet hat. Auch ruhig mehrmals. Also wir lernen hier inhaltlich einiges darüber, worauf sollen wir Schwerpunkte legen, wenn wir mit unseren Kindern über Gottes Wort reden. Zusammengefasst könnte man sagen, aufs Evangelium. Aber es gibt viele, viele Fragen drumherum, die ganz wichtig sind und wo wir Antworten geben müssen. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass Eltern für eine vertrauensvolle und kommunikative Familienatmosphäre sorgen sollen, die es den Kindern leicht macht, solche Fragen zu stellen und alle möglichen Fragen zu stellen. Und dass sie in der Lage sein sollten, diese Fragen zu beantworten. Wir wissen nicht, wie ein Gottesdienst der Emanuel-Gemeinde in 30 Jahren aussehen wird. Aber der Gedanke daran, dass unsere heutigen etwa 100 Kinder und Jugendliche dann zu Männern und Frauen Gottes geworden sein könnten, die den stabilen und gesunden und geistlichen Kern der Gemeinde bilden und einige von ihnen in der Mission sind, und vielleicht daraus Familien entstanden sind mit nochmal 200 Kindern, ist ein faszinierender Gedanke. Wir kennen Gottes Wege nicht mit unseren Kindern. Aber wir sehen hier in dem Text, was unsere Verantwortung als Eltern gegenüber unseren Kindern ist. Sei ein Vorbild für deine Kinder darin, wie du auf Gott hörst. Sei ein Vorbild für deine Kinder darin, wie du Gott liebst. Und präge deinen Kindern das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus ein. Zu Hause und unterwegs, von morgens bis abends in Gelegenheiten, die Gott schenkt. Ich will zum Abschluss einige Verse aus Psalm 78 vorlesen. Ihr könnt einfach zuhören. Psalm 78 ab Vers 3. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie an ihre Kinder weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf den Herrn, auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, in dem du uns deutlich machst, wie sehr du uns liebst, mit welch einem herrlichen Plan du Sünder wie wir sind rettest. Wir danken dir, dass wir eben darauf hören durften. Wir wollen dich bitten, hilf uns, es uns zu Herzen zu nehmen. Wir wollen dich bitten, hilf uns, dich mehr als alles andere in unserem Leben zu lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Und für uns als Eltern wollen wir dich bitten, dass du uns die Gnade schenkst, auf dein Wort hörend und dich liebend, mit viel Zeit und Liebe und Einsatz, ihnen das Evangelium lieb zu machen, weiterzugeben, aufs Herz einzuprägen. Wir bitten dich, Herr, dass du Segen bewirkst durch dein Wort. Amen.